Hallo und herzlich willkommen im Podcast Domain It Yourself. Mein Name ist Christian Friedrich.
Und mein Name ist Katharina Schulz.
Und wir haben heute in der ersten Folge unseres Podcasts Kerstin Meyerberger zu Gast. Kerstin, möchtest du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gern vorstellen? Gern in 1, 2, 3 mehr Sätzen als vielleicht anderswo üblich. Wir haben ein bisschen Platz hier bei uns im Podcast.
Hallo, ja, ich bin Kerstin Meyerberger. Ich freue mich sehr, hier den Anfang machen zu dürfen. Ich bin Professorin für den Schwerpunkt Mediendidaktik an der Universität Hamburg und habe mich auch schon die letzten Jahre davor oder jetzt im Grunde bis zum Studium, fast 20 Jahre, wie ich feststellte, beschäftigt mit Fragen, wie sich Lehren und Lernen mit digitalen Medien oder veränderten Medien verändert. Und kann vielleicht kurz dazu sagen, dass mich diese Frage nach Selbst- und Fremdbestimmung schon seit meiner Promotion beschäftigt hat, dass sich Fragen von Ownership und Fragen von Eigentätigkeit im Lehr- und Lernprozess schon mit Fragen des E-Portfolios behandelt habe, mich mit Personal Learning Environments auseinandergesetzt habe. Und das hat irgendwie alles dazu geführt, dass mich interessiert hat, wie eigentlich so das partizipative Element sich weiterentwickelte. Also insbesondere nachdem die sogenannten Web 2.0 Tools auftauchten. Das hat dazu geführt, dass ich mich die letzten Jahre ziemlich ausführlich mit Partizipation gerade in digitalen Prozessen oder unter Bedingungen der Digitalität beschäftigt habe und dazu eben jetzt auch einmal alles zusammengeschrieben, wie es so schön heißt, in meinem Buch Partizipative Mediendidaktik. Und gerade die jetzige Zeit und auch was an neuen Möglichkeiten auftaucht, sind tolle Anlässe, um das ganze Thema tatsächlich nochmal auf ein neues Niveau zu heben.
Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, wir möchten den Podcast starten, Katharina, indem du die erste Frage stellst. Leg mal los.
Ja, gerne. Ich kann auch schon gleich an die Vorstellung anknüpfen, Kerstin, von dir. Und zwar hast du ja schon eben die Stichworte Ownership und Partizipation und so weiter genannt. Und wir sprechen ja über das Konzept Domain of One's Own. Die Bezeichnung dieses Konzepts geht ja zurück auf einen Text von Virginia Woolf, A Room of One's Own. Und der Kernsatz daraus ist, A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Das ist ja einer der Kerntexte der Frauenbewegung, hat also eben Emanzipation zum Thema. Wie würdest du da die Verbindung sehen zu dem Konzept Domain of One's Own? Wie knüpft das an?
Erstmal fühle ich mich, glaube ich, von dem Satz schon sehr angesprochen. Auch ich brauche meinen Raum, um meine Texte zu schreiben, möglichst mit viel Ausblick und Weitblick. Und ich kann mir vorstellen, das ist genau das Transferelement für die Didaktik. Also ich brauche meinen eigenen Raum und um ein Teil der didaktischen Überlegungen zu sein, beziehungsweise ich brauche Lehrende, die den Raum öffnen und Lernende, die den Raum auch einnehmen, der ihnen angeboten wird. Emanzipation hat für mich auch viel mit Raum ergreifen, Raum begreifen, Raum gestalten zu tun. Und wenn ich das gerade richtig erinnere, hat eben auch Werner Sesing nochmal sehr schön zwischen diesem Begriff Raum, also Room und Space unterschieden und zwischen der Dinglichkeit des einen und der sozusagen übergeordneten, abstrakten Idee des anderen. Und ich glaube, das sind nochmal ganz wichtige Unterscheidungen, dass man physischen Raum für sich zum Schreiben hat. Das kann eben so eine eigene Domain sein oder zum Wirksamsein. Aber auch, dass dieser Raum besteht, also im abstrakten Sinne, dass mir ein Raum eingeräumt wird. Und hier sehe ich ganz klar Zusammenhänge zu dem, was ich unter Partizipation oder partizipatives Lehren und Lernen verstehe. Nämlich in diesem Fall, oder wenn man in die Definition schaut, hat das ja auch mal was damit zu tun, dass es erstmal, oder Partizipation geht eigentlich immer erstmal von einem asymmetrischen Verhältnis aus. Deswegen schließe ich gerade mal sowas wie komplette Selbstorganisation aus. Aber eigentlich geht es darum, dass eben diese Asymmetrie aufgehoben wird in Phasen oder in möglichst vielen Phasen durch eben Eröffnen der Räume von Personen, die eigentlich für die Asymmetrie höher stehen würden, gegenüber Personen, die nach gängigen Regeln eher nur teilnehmend sind Und dahinter steckt immer ein bewusster Entscheidungsprozess. Und dadurch, dass eigentlich Asymmetrien, wie ich sie erwarte, zum Beispiel als Lernende, ich komme in die Uni, erstes Semester, und würde gar nicht erwarten, dass wir vielleicht gemeinsam was angehen, dass sowas immer auch nochmal thematisiert werden muss, dass das, also das ist heute vielerorts so, dass das aber trotzdem so gewollt ist und das didaktische Szenario genau das meint, ich gebe euch Raum und ihr könnt euch den Raum nehmen als Studierende und dazu haben wir aber auch Absprachen, wie wir miteinander umgehen wollen. Letztlich ist das nichts anderes als das, was wir im Alltag machen, wenn wir demokratisch wählen. Wir erhalten Mandate, wir geben Mandate und wir wissen drüber, nicht jeder darf immer gleichzeitig alles machen, obwohl wir in einer Demokratie leben.
Wenn ich darf, würde ich mal naiv nachfragen, weil ich habe ja nun meine Zeit in der Hochschule so ein Stück weit hinter mir. Das unterscheidet mich, glaube ich, auch von unter uns dreien so ein Stück weit. Und deswegen fällt es mir manchmal auch ein bisschen leichter, ein bisschen fast schon vielleicht ketzerisch zu fragen. Weil diese Asymmetrie, die du gerade angesprochen hast, die mit Partizipation einhergeht, die nehme ich ganz oft auch wahr, dass gerade wenn es so um Open-Diskurse, Open-Kontexte geht und Partizipation von Lernenden, dass das ja auch viel mit so einer Angst vor Kontrollverlust zu tun hat. Ne? Also dass das Lehrende in dem Moment, wo man ja letztendlich dann durch Partizipation letztendlich ja Macht teilt, und vielleicht auch Macht aktiv abgibt und auch Räume eröffnet, ne, wie du es gerade beschrieben hast, dann habe ich ja sowas wie auch eine Angst vor Kontrollverlust vielleicht. Und ich habe mich tatsächlich immer wieder gerne mit dem Konzept Domain of One's Own beschäftigt, weil das ja bis zu einem gewissen Grad auch radikal im Ursprungswortsinne sozusagen ja auch Partizipation ermöglichen soll. Also die Frage, ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, aber du hast da bestimmt Gedanken zu. Nach meiner Erfahrung wird Digitalisierung und Lehre und Digitalität und Lehre auch ganz häufig verstanden und missverstanden, nach meinem Eindruck, als ein Erhöhen dieser möglichen Kontrolle. Also als ein Datafizieren von bestimmten Interaktionen, messbar machen von Dingen und sich darauf fokussieren, was messbar wird und sozusagen Lernen eigentlich auf was, so was Verkümmertes zu reduzieren, was eben in diesen Interaktionsformen irgendwie ausdrückbar ist. Und die Idee, Studentinnen und Studenten eine eigene Domain zu geben und zu sagen, naja, wir können euch zwar irgendwie zu Urheberrecht und allen möglichen anderen Sachen irgendwie Unterweisungen geben und euch die Dinge erklären. Das ist ja letztendlich kontrollierter Kontrollverlust. Jetzt habe ich lange geredet und ich habe tatsächlich keine Frage am Ende, aber ich bin mir sicher, dass du zu all dem, was ich gerade gesagt habe, Gedanken hast, die ein bisschen kohärenter und klüger sind als meine.
Ich würde sagen, sie ergänzen sie gut. ich springe mal auf den allerersten Punkt an, bevor ich auf die anderen eingehe, und zwar den Kontrollverlust. Ich denke, das ist ja ein Thema, das nicht nur erst die Domain of One's Own mit sich zieht, sondern tatsächlich sehr lang schon aus der ganzen Debatte um freies Lernen, offenen Unterricht kommt. Also dort, wo ich nicht kleinteilig plane und die Erwartungshaltung habe, dass ich ungefähr weiß, was die Lernenden mir als Ergebnis liefere, sondern bereit bin, dass jemand kreative andere Lösungswege geht, also ich vielleicht pro Gruppenarbeit 6 Lösungen habe und nicht 6 Varianten des einen Weges, den ich empfohlen habe, da habe ich ja schon eine Kontrolle abgegeben. Und ich finde, das ist im Grunde ist dieser Kontrollverlust oder eben nicht Kontrollverlust oder das Gefühl, keinen Kontrollverlust zu haben, ein unglaublich hohes Zeichen von pädagogischer Professionalität, erstmal als Kernidee. Und unter Bedingungen der Digitalität kann man es so stehen lassen oder nochmal explizit herausstellen, medienbezogener Professionalität, vielleicht sogar medienpädagogischer Professionalität. Weil je stärker ich mich eben auf die Bedarfe, die Diversität einlasse, desto mehr bin ich auch gefordert, mit all diesen Impulsen umzugehen. Und die Wahrhaftigkeit oder Authentizität, sagt man ja gerne, aber ich würde sagen, die Wahrhaftigkeit der Situation auch in schwierigen Situationen weiter anzugehen. Und wenn ich da jetzt mal rüberspringe auf dieses Thema Kontrolle durch Medien, da würde ich auch sagen, oder das sehe ich auch, es geht in beide Richtungen. Die Digitalisierung oder gerade das OER-Thema hat ja gezeigt, dass die Transparenz zum einen sehr gelobt wird. Mhm. Und zum anderen ist das genau das, wovor, denke ich, viele Befürchtungen und auch richtig Angst vorherrscht. Denn je mehr wir mit digital unterstützten Medien oder eben Daten machen, desto mehr ist schlichtweg dokumentiert. Am Beispiel OER konnte man oder in vielen Projekten kann man sehen, dass vielleicht auch einige nicht so begeistert sind, weil dann sieht man ja, was ich mache oder nicht mache. Dasselbe gilt auch, finde ich, für Aktivitäten. Also auf der, sagen wir es so, das eine war vielleicht ein Lehrendenbeispiel, dass jemand nicht so begeistert ist, auch was mit OER anzubieten, weil ja dann diese offene Bildungsmedien, dieses Angebot im Netz stünde und nicht mehr mal eben der Foliensatz, den ich vielleicht seit 10 Jahren, jetzt bin ich selbst ein bisschen böse, nutze und pragmatisch abspeichere. Für Lernende umgekehrt, wir nehmen mal das Phänomen der Gruppenarbeit. Es ist auch etwas in der Offline, also normalen Präsenzlehre ohne digitale Unterstützung, da hat man immer gesagt, ja, Gruppenarbeit, vielleicht moderiert man die noch gut an, verteilt gut Rollen. Aber irgendwie wissen doch alle, wenn man da nicht eine gute Gruppe hat, machen zwei die Arbeit, die zwei anderen, ich nenne es mal weniger. Und je nachdem, wie man benotet, steigt der Frustpegel in dieser Gruppe.
Digitalisiert kommt mir bekannt man das vor, jetzt?
Ja, dann hat man sogar die Belege dafür, wenn man wollte, wer wie aktiv ist. Also wenn man es quantifiziert, natürlich vorausgesetzt. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich dem Punkt zustimmen will und sogar sagen, aus didaktischer Sicht ist das auch der Kernpunkt. Also Transparenz und Daten zeugen oder machen einfach alles sichtbar. Und diese Sichtbarkeit ist ja so etwas wie der Kontrollverlust über das eigene Bild, das ich projizieren möchte als Lehrende, als Lernende, weil ich dann, also wenn man diese Daten halt quantifiziert und daraus Schlüsse ziehen möchte, kann man das tun und auf der Basis weiterarbeiten. Und da sehe ich nochmal die besondere Herausforderung, wie es so schön heißt, das auch didaktisch einzubinden. Ein anderer Punkt ist eben, was du auch angesprochen hast, wo es ja sehr augenscheinlich jetzt wird, die Fragen von adaptivem Lernen und datenbasierte Rückmeldung, zum Beispiel über Dashboards. Und was heißt das dann eben auch für die Lernenden selbst? Also welche Entscheidungen treffen sie zum Beispiel aufgrund der Rückmeldung? Engagieren sie sich jetzt, also auf ihrer individuellen Rückmeldung, engagieren sie sich jetzt mehr oder weniger? Entstehen plötzlich vielleicht sogar Ansprüche, dass sie sagen, liebe Lehrperson, irgendwie passt dein Szenario nicht zu dem, was ich will. Ich streng mich hier total an, mach was. Also mal übertrieben gesagt. Und umgekehrt ist auch die Frage, was Lehrende aus solchen Rückmeldungen vielleicht machen und inwieweit sie durch Daten sich auf einmal auch zum Beispiel auch in didaktischen Entscheidungen gesteuert sehen.
Ja, viel zu entpacken in den nächsten Podcast-Folgen. Aber es ist spannend sozusagen, dass das auch im Gegensatz zu sehen.
Ja, ich selbst finde, oder sagen wir es so, ich selbst sehe ja den Wert darin und finde es gerade aus medienpädagogischer Sicht wichtig, damit gut umzugehen und es deswegen nicht abzulehnen oder nicht zu machen, sondern eher nach Wegen zu suchen, wie man im Grunde dieses neue Level an gemeinsamer Zusammenarbeit auf Basis von Daten, auf Basis der digitalen Umgebungen neu verhandelt und neu miteinander umgeht. Denn wenn man mal genau drauf schaut, ich konnte auch schon Anfang der 2000er Jahre in die Logfiles von Moodle und anderen schauen. Das ist natürlich heute ganz anders, also ganz andere Vielfalt, aber weil es an mehreren Standorten oder häufiger machbar erscheint, wird es jetzt erst Thema. Aber diese dahinterliegenden Themen, finde ich, sind immer noch die der Teilhabe, der Frage, gehe ich mit einer gewissen Augenhöhe mit den Lernenden um, mit ihren Daten und auch mit meinen Aktivitäten als Lehrende, lege ich offen, wie meine Entscheidungsprozesse sind, warum ich was anbiete, also wie man es eigentlich aus der Lehre mit Erwachsenen oder Workshops kennt, weil dann kann man auch gemeinsam kritisch auf diese Dateninformationen schauen, auf die Anschlussentscheidung, auf die Anschlusskommunikation. Und das ist eben auch so eine Grundidee, die ich tatsächlich mit dieser partizipativen Mediendidaktik verbinde. Das ist ja auch eher eine Didaktik, also die Partizipation nach vorne stellt unter den Bedingungen der Digitalität mittlerweile und weniger eine, die auf Tools basiert.
Das heißt, um das ein Stück weit wie soll ich sagen, vielleicht zu reduzieren auf eine Aussage, wer könnte es sowas sein wie die Offenheit und die Transparenz, die Systeme letztendlich liefern, sind letztendlich eine Grundbedingung dafür, dass Partizipation überhaupt stattfinden kann? Weil wie soll ich mich an was beteiligen, was nicht für mich einsehbar und einschätzbar ist?
Ich würde sagen, es geht komplett ohne die Systeme, das will ich auch nochmal betonen. Ich würde sagen, die Grundbedingung ist der Wille, soziale Beziehungen zu gestalten, und zwar gute Beziehungen. Danach würde ich deinem Satz zustimmen und sagen, jetzt, wenn man noch die Systeme hinzuzieht, gehört das Aufmachen der Tür, vielleicht bleiben wir im übertragenen Sinne da, nicht nur das Aufmachen der Präsenztür, der analogen Tür, auch der digitalen Tür dazu, damit alle Informationen zur Verfügung haben und tatsächlich partizipieren können und nicht irgendwie so eine Pseudo-Partizipation oder auf halbem Weg stecken gebliebene Beteiligung zelebriert wird. Denn das merken Lernende, das merken Lehrende, und dann wird es eine Farce, und das merkt man einfach auch in den Beziehungen, und dann kommen eben auch Ergebnisse raus, wo man auch berechtigt sagen kann, es war gut gemeint, aber die Umsetzung kann noch verbessert werden.
Ich muss da jetzt die ganze Zeit an Lehrende denken. Also ich arbeite ja eben auch an der Hochschule und unterstütze teilweise Lehrende dabei, eben digitale Formate durchzuführen. Und was halt eben, ja, jeder, glaube ich, kennt, der an der Hochschule arbeitet, sind eben die Lehrenden, die ihren Studierenden nicht wirklich trauen und eben denen unterstellen, also je mehr Freiheit man denen gibt, desto mehr missbrauchen die das, gerade was das Thema Prüfungen angeht. Und jetzt ist ja an allen Hochschulen das ein ganz großes Thema, wie man eben Fernklausuren durchführen kann und ob man Proctoring nutzen soll. Und also mich schüttelt es da teilweise, und ich frage mich eben auch, was die für ein Menschenbild haben, dass sie ihren Studierenden oder teilweise auch Hochschulleitungen, ja, ihren Mitarbeitenden immer nur unterstellen, dass die das Schlimmste im Sinn haben. Also dass da irgendwie gar kein Vertrauen ist. Also ich frage mich so ein bisschen, wie könnte ich Lehrende davon überzeugen, solche Formate überhaupt mehr zu nutzen?
Ich denke, der Begriff Vertrauen, den du genutzt hast, oder ich meine, der ist das ganz zentrale Element. Und Vertrauen kann ich ja nur fassen, wenn ich unvoreingenommen bin oder aber mich wieder in eine Situation, in der ich vielleicht Misstrauen gespürt habe, wieder sicherer fühlen kann. Und gerade dieses Beispiel, man weiß nicht genau, was wer tut. Ich nehme mal eine andere Domäne. Also man liest jetzt auch in der Presse, dass es schon gerade zum Thema Homeoffice zum Beispiel auch Firmen gibt, die dann prüfen lassen, ob die Personen wirklich arbeiten. Das ist jetzt mal daher gegriffen. Aber im Grunde steckt da ja diese Misstrauensfrage schon mit drin. Und auch in dem Hochschulbereich, glaube ich, ist das etwas, wo man fairerweise sagen muss, da steckt in jedem von uns so etwas wie Mensch mit Grundbedürfnissen nach Autonomie oder auch Nähe und Distanz. Und ich denke, Lehrende wie Lernende müssen tatsächlich erstmal zum Teil vielleicht diese Erfahrungen sammeln, weil die Lernkultur in einigen Fächern oder in einigen auch Formaten, die auch war, die bisher dieses es leicht gemacht hat, tatsächlich einfache Wege zu gehen. Also früher hat man sich Klausuren vom alten Jahr beschafft, weil die neuen Fragen kaum verändert waren zum Beispiel. Und ich denke, das ist auch so von beiden Seiten zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel 24-Stunden-Klausuren angeboten werden oder Klausuren am Laptop und man trotzdem vorher sein Arbeitszimmer filmen muss und die ganze Zeit die Kamera laufen lassen. Das sind, denke ich, so Elemente, die einfach den Ernst dieser Situation deutlich machen, aber vielleicht ein Zwischenschritt sind für das Vertrauen und auch um das juristisch natürlich so formal wie möglich zu haben. Aber insgesamt, glaube ich, müssen sich einfach Lehrende und Lernende jetzt auf diese neuen Erlebnisse einlassen und da, wo Misstrauen ist, aufeinander zurobben, und da, wo noch nicht so viel verbrannte Erde in dieser Hinsicht ist, können neue Formate dazu beitragen, eben auch wieder diese ernsthafte Situation zu festigen und die guten Erfahrungen, das gut zu sozialisieren. Am Schluss sind wir aber irgendwie immer im Bereich der sozialen Kontrolle. Also glaube ich, dass man auch schauen muss, wer arbeitet für wen mit und wer legt es auch offen, dass etwas nicht in Ordnung ist, anstelle die Missstände einfach immer mitzutragen und sozusagen nebenher wegzudrücken.
Ich würde gerne, wenn das, ich glaube, der Frage muss ich ein paar Einschränkungen vorweg schicken, aber ich würde gerne, da sich ja auch im Podcast ein Stück weit immer um Domain of One's Own drehen wird und soll, nochmal einen Schritt vielleicht sogar konkreter werden. Also die erste Einschränkung ist, glaube ich, ich meine mit meiner Frage nicht, dass du mir mal eben eine Lehrveranstaltung konzipieren sollst, in der Domain of One's Own vorkommt und wie da jetzt genau welche Art von Interaktion stattfindet und wann wo was passiert. Aber nehmen wir doch mal, du hast sie vorhin angesprochen, die Erstsemester. Und da sind wir dann schon, wir reden vielleicht noch gar nicht über Fächerkulturen oder in welcher Disziplin ein Erstsemester gerade Erstsemester ist. Aber wie könntest du dir vorstellen, wie könnte so ein Szenario aussehen, in dem es didaktisch mehr oder weniger sinnvoll geschieht, dass Studierende in so einem, wie sagt man, ongeboardet werden. Ich bin heute schon den ganzen Tag mit den englischen Begriffen unterwegs, deswegen fällt es mir gerade schwer, aber so ein Stück weit dazu zu kommen, tatsächlich sich diesen Raum, der ihnen ja mit Immatrikulation in der Domain of One's Own gegeben wird, also letztendlich ist es ja nichts anderes, sich zu erobern, anzueignen und den auch mit Hilfe von cleveren didaktischen Mitteln sich auch so zu erschließen, dass es wieder eben auch in der Korrespondenz mit dem jeweiligen Fach, mit der jeweiligen Disziplin geschieht. Mhm. Ist eine sehr große Frage und immer noch sehr abstrakt, aber vielleicht hast du sogar ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagen würdest, an diesem Ding könnte ich mir vorstellen, dass die Art von Lehrveranstaltung viel besser wird, wenn man Domain of One's Own als Idee begreift. Oder in folgendem Szenario konnten wir bisher nicht arbeiten, aber mit Domain of One's Own geht das jetzt. Also vielleicht hast du da so ein paar konkrete Sachen, wohlgemerkt mit der Einschränkung, dass das jetzt keine, wie soll ich sagen, dass das vielleicht nicht eins zu eins übertragbar ist von jedem und jeder Zuhörerin.
Ja, also ich würde jetzt hier, wenn man davon ausgeht, also die Domain of One's Own liegt bei den Lernenden. Mhm. Welche Technologie da drunter liegt, darf die Hochschule entscheiden.
Prinzip schon.
Ich selbst finde eben so etwas wie Blockfarms da ganz geeignet. Mhm. Oder zumindest, ich sag mal, Technologie, die Interaktion und Content gleichermaßen gut zugänglich verarbeiten kann. Mhm. Und ich würde jetzt hier auch tatsächlich mal als Medienpädagogin und nicht nur als Didaktikerin sprechen. Mhm. Mir wäre es dann auch ein Anliegen, vielleicht so von der Ausgangszielsetzung, dass man hier sowas eben wie medienbezogene Kompetenzförderung und Reflexionsfähigkeit von Anfang an mit im Blick hat. Vielleicht sowas wie Domains of One's Own auch als Ankerpunkt für so ein fachübergreifendes, medienbezogenes Feld. Also wer sowas in der Hochschule haben möchte, weiß ich nicht, sowas wie Digital Liberal Arts und ich habe mich oder mein Studium Generale oder mein Wahlpflichtbereich und habe da auf jeden Fall meinen Ankerpunkt. Das sind aber jetzt so eher strukturelle Ideen. Die didaktische Frage würde ich jetzt nochmal anders beantworten und sagen, für mich ist das etwas, was übergreifend ist, also das gesamte Studium. Es muss mitnehmbar sein und es muss das Gefühl sein, es gehört wirklich mir und da kann keiner reingucken, da kann keiner korrigieren und so weiter. Und das sind alles ziemlich viele Punkte, die auch die E-Portfolio-Debatte sehr stark getragen hat und die ist, denke ich, auch häufig am Aufwand hängen geblieben. Mhm. Gescheitert will ich nicht sagen, aber es ist einfach sehr viel Aufwand. Und ihre enge Anbindung an einzelne Lehrveranstaltungen. Übergreifende Portfolios wüsste ich jetzt nicht, wo die sich wirklich durchgesetzt haben. Das heißt eben auch, das macht nicht automatisch jede und jede für sich. Das heißt, irgendwie wäre auch zu überlegen, die es nicht für sich machen, dass sie permanent auch Anlaufstellen und Beratung hätten. Da macht es Sinn, die in den Fächern anzubinden. Und dann ist natürlich die große Frage, welchen Sinn soll das Ganze haben? Mhm. Also wenn ich den Studierenden oder Lernenden sage, welchen Sinn es für sie haben soll, dann ist doch eigentlich der Weg schon fast verfehlt, sondern man muss ihnen irgendwie am Anfang des Studiums deutlich machen oder dass sie ihren Sinn entdecken können. Warum habe ich eine Domain of my own? Mhm. Wo wird das sinnvoll und wichtig? Und wenn es nur sowas wäre wie ein E-Portfolio, fände ich, wäre das zu kurz gesprungen. Sondern es geht ja auch, wenn ich das richtig verstehe, um die Möglichkeit, sich selbst zu darzustellen, selbst zu dokumentieren, vernetzen. Und ich würde deutlich sagen, es ist halt etwas, was über diese Phasen an der Hochschule hinausgeht. Didaktisch in einem Szenario, denke ich, wenn ich jetzt mal sozusagen das greifen würde, wo ich es mir wirklich gut vorstellen kann, ist auf jeden Fall ein Masterstudiengang, wo ich, egal wann ich den antrete, um jetzt mal in neueren Modellen zu bleiben, wo ich vielleicht genau mit einer Zielvorstellung komme, wo ich über 4 bis 4 Semester oder mehr nebenher als virtuellen Raum immer diesen Raum mit einbinde. Ich weiß dann nicht, ob es dann schon als Personal Learning Environment oder eben Ähnliches gilt, aber das sind so die Elemente, wo ich es, glaube ich, sehr wertvoll finde, dass jemand von seinem eigenen Raum immer zu anderen Räumen geht und selbst die Vernetzung aufzeigt. Und zwar formal wie informell. Und deutlich machen, dass der eigene Raum sowas wie ein Scharnier ist vielleicht oder eine Brücke zwischen unterschiedlichen Praxiserfahrungen, zwischen formalen Lehrveranstaltungen und informellen. Und in der Lehrveranstaltung wäre es denen auch vielleicht so, dass die Haltung sein müsste, ihr seid mit eurem virtuellen Raum zeitweise in dieser Veranstaltung, aber ihr habt die Verantwortung. Ich habe es nur mit eingeplant und ihr könnt zum Beispiel Ergebnisse oder Interaktionen auf eurer Seite direkt einbringen. Ich habe jetzt nicht extra künstlich meinetwegen Foren aufgesetzt oder Social Media Tools, sondern wir arbeiten mit euren Umgebungen. Das könnte auch aus Sicht von Lehrenden komfortabel sein, weil im Grunde kommt dann jeder nicht so ein bisschen bring your own device, sondern bring your own domain of owns, one's own. Ja, das heißt ja auch, man muss damit leben, wenn die sich eben individuell entwickeln und, weiß ich nicht, Plugins haben und so weiter. Das ermöglicht einem ja auch noch, ja, die Studierenden, die Lernenden kennenzulernen. Also das ist ja nur so eine Art andere Selbstpräsentation. Und das kann wieder dazu beitragen, dass man besser in Kontakt kommt, Stichwort Beziehungen aufbaut oder eben auch nicht und Angebote machen kann. Und das kann man je Fach, finde ich, schon nochmal spezifizieren und Anregungen geben. Aber irgendwie sehe ich diese Domains of One Own eigentlich nur, wenn die sich auch als fachlich biografisch irgendwie charakterisieren. Ich würde nicht als Hochschule sagen, du musst jetzt aber das Tool XXYZ haben, wenn du aus den Geisteswissenschaften kommst, weil Digital Humanities irgendwie Anbindung oder aus der Medizin braucht man immer und Jura braucht immer diese Datenbank. Ich denke, sowas hat nicht zwangsläufig da was zu suchen, wenn die Lernenden das nicht für sich wollen.
Und es ist ja auch nie, zumindest so wie ich es kenne, nicht immer so gedacht, dass es etwas ersetzen würde, sondern wie du es ja richtig beschrieben hast, auch fortwährende Arbeit ist, die auch sozusagen dazu noch kommt. Ne? Also es setzt zum Beispiel nicht voraus, jetzt habt ihr hier eure Domain und zum Beispiel cPanel-Zugang und ihr könnt euch irgendwie ein WordPress oder ein Omeka oder was auch immer es ist, darauf installieren, sondern es ist ja, und das ist sozusagen dann eure einzige Infrastruktur, um Lernen irgendwie auch zu ermöglichen, sondern es gibt darüber hinaus ja eigentlich in all diesen Fällen auch immer noch so die mehr oder weniger klassischen Systeme wie die Learning Management Systeme, du hast Moodle angesprochen und andere, die letztendlich klassischerweise auch immer noch da sind und eben auch andere Funktionen haben vielleicht als die Domain der einzelnen Studentinnen und Studenten.
Ich denke halt, das Konzept hat dort eine hohe Tragfähigkeit, wo man eben auch anfängt, die klassischen Studienstrukturen zu erweitern. Also man kann sich, finde ich, auch das ganz gut vorstellen, wenn man schaut, diese Modelle, ich mache nicht den Bachelor den Master gleich im Anschluss an den Bachelor oder mache das ein bisschen länger gezogen, berufsbegleitend. Da ist einfach da so eine Konstante. Also die eigene Domain kann einfach mit Eintritt das erste Mal ins Studium, vielleicht fängt man aber auch schon am Ende der Schule an oder sagt, das hat mit einem bestimmten Alter einfach zu tun, dass man das bekommt, ab 18, keine Ahnung. 18 würde ja Sinn machen wegen der juristischen Aspekte und dass man das eben ja als potenziell lebenslanges Begleitraum auch ansieht, das wäre jetzt aber meine These, in einer Bildungswelt, die zunehmend stärker blendet ist, und zwar virtuell Präsenz und auch innerhalb der Virtualität.
Ja, absolut.
Was würdest du denn sagen, braucht es jetzt jenseits von Budget und Technik für Voraussetzungen, auch eben vielleicht an der Hochschule organisatorisch und aber auch aus didaktischer Sicht, um sowas umsetzen zu können oder einführen zu können? Was wäre, wenn du jetzt an der Uni Hamburg das einführen wollen würdest? Was würdest du auf jeden Fall brauchen?
Vielleicht muss man der Fairness halber sogar sagen, du darfst auch dir eine Uni ausdenken. Es muss nicht deine eigene sein.
Also, wenn ich das an einer Hochschule, oder wenn man das an der Hochschule einführen würde, würde ich jetzt mal so sagen, kann man natürlich das Klassische alles sagen. Wir brauchen Support, wir brauchen Strukturen, wir brauchen die Technologie. Und die Frage ist am Schluss auch, weil das ist ja in der OER-Debatte ein großer Akzeptanzpunkt, die Rechtssicherheit. Also wo liegt die, wer kümmert sich? Ich glaube, das ist, sollte man auch klären, ob das eben die Studierenden dann, deswegen auch Alte 18, in dem Moment selbst haften oder ob sie Unterstützung von der Hochschule bekommen. Das ist jetzt aber auch nur eine Anlehnung an die OER-Debatte, weil das einfach viele Sicherheiten schafft, wenn das geklärt ist. Und ich habe ja gesagt, das sind so die Standardsachen. Ne? Es gibt Support, es gibt die Technik, aber das hat ja die letzten Jahre schon so wunderbar geklappt. Nein, hat es ja nur bedingt. Ich glaube einfach, das Wichtige ist, mit den Lernenden schon von Anfang an in Dialog zu kommen oder irgendwie in den Austausch. Und das meine ich mit dieser Sinnfrage, also mit ihnen gemeinsam suchen, welchen Wert diese Domain für sie haben könnte, damit sie wissen, warum mache ich das? Und dann, wenn das für sie, also dieses Ownership, dieses Adaptieren geklärt ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dieses auch als Vehikel nehmen kann, um sie mindestens durch ihr Erststudium am Beispiel dieses, ja, tatsächlich medienbezogen auch zu qualifizieren. Dann könnte man das ziemlich gut vernetzen mit dem, wo man jetzt sagt, naja, die einen Kompetenzen werden in der Schule gefördert, die anderen oder die nächste Ebene in der Hochschule, zum Teil mit fachspezifischen Bedarfen des Arbeitens. Und dann könnte man sich immer um diesen Raum der Lernenden rum orientieren und ihnen sozusagen wie eine Weintraube, sie haben die Rispe und man hängt halt immer Trauben ran über das ganze Studium, von wirklich operationalisierter Anwendung bis hin zu reflexiven Elementen, aber eben auch ganz publizistisch. Und da ist, glaube ich, einfach viel möglich drin. Oder dass sie selbst einen Podcast machen, einen Vlog, dass man ihnen anbietet, sowas, dass das Ganze wie eine Landingpage für sie aufgebaut wird und man kann einfach noch mehr drunter bauen, wenn man möchte. Und wenn nicht, bleibt das halt ein One-Pager. Also ich glaube, diese Sinnfrage ist ganz wichtig. Die haben wir ja auch in der Didaktik vorneweg. Warum soll ich dieses oder jenes Tool neben dem LMS in der Lehre einsetzen? Warum soll ich es anwenden? Warum soll ich die extra Arbeit machen? Das sind ja laut ausgesprochen oder sehr implizierte Fragen, die Studierende immer haben, wenn man mehr macht als das Normale. Und diese Domain of One's Own ist ja einfach mehr. Und man kann es natürlich flächendeckend einführen und eine Setzung vornehmen. Das wäre die eine Variante und dann noch es irgendwie nett verpacken. Wenn man aber es nach und nach macht, glaube ich, haben wir denselben Effekt wie eben seit 20 Jahren und länger in der Digitalisierung der Lehre, wo man sich zum Teil für jedes Tool auch nochmal didaktisch begründend rechtfertigen sollte, warum es jetzt Sinn macht. Und da ist eben meine Erfahrung, gerade auch aus der Arbeit mit den E-Portfolios, immer gut gewesen, es offen zu legen, die Erfahrung machen zu lassen und die Rückmeldungen sind eben am Schluss, die es hat Sinn gemacht. Und deswegen reite ich so auf dieser Sinnfrage rum, weil ich denke, nur die führt zu Akzeptanz und die führt auch dazu, Lust zu haben, den Bereich, der mir übergeben wurde, an Verantwortung auszufüllen. Sprich, mich partizipativ einzubinden, einzubringen. Und vielleicht, um noch einen weiterzugehen, hilft es ja auch, die Beziehung zwischen oder digital vermittelte Beziehungen aufrechtzuerhalten, also zwischen den Domains, aber auch zwischen den Hochschulen und ihren Lernenden. Also dieses ganze Alumni und so weiter, Gedenke oder das Ganze in Netzwerken stärker zu denken und die Lernenden sind eben auch digital abgebildet, wenn man so will. Also nicht als Avatar oder so, sondern einfach in dieser Welt sind sie vertreten über ihre Domain. Und ich glaube, wenn man eben Hochschulen stärker in Netzwerkkonstrukten denkt und Lehrende und Lernende auch, also Lehrende haben ja eigentlich ihre Domain, das ist ja ihre Homepage, nur dass sie sie eben häufig als biografische Schautafel nutzen, denke ich, dass man so auch virtuell sehr gut abbilden kann, wer wo wie aktiv ist, vernetzt ist, wo sich Lebensläufe hin entwickeln.
Ja, insbesondere was du gerade gesagt hast, hat mich erinnert. Ich weiß nicht, ich habe mal mit jemandem über Domain of Unsown gesprochen, der schon wirklich lange auch in Hochschulen dabei war, in so IT-Admin-Strukturen. Und als ich ihm dann gezeigt habe, so einzelne Beispiele, was für Domain of Unsown sein kann, also wie das dann aussieht, wenn Studentinnen und Studenten da wirklich irgendwie loslegen und so ein paar Semester mal arbeiten, hat er sich sehr schnell sehr erinnert gefühlt an diese Webseiten, die Lehrende und insbesondere Professorinnen und Professoren früher an Hochschulen hatten, wo sie im Prinzip selber in den HTML-Code ihrer persönlichen Homepage an der Uni gehen konnten und auf einmal war alles neongelb und es blitzt und blinkte überall.
Manche haben jetzt
also auch das sowas. Ist ja noch. Hoffentlich.
Aber man kann ja keine sozusagen Hochschulkleidung verordnen, auch nicht digital.
Ja, es wird versucht, glaube ich. Aber ja, es ist schön, dass da versucht wird, auszubrechen.
Das meinte ich, man lernt die Person hinter dem Auftritt eben auch auf diesem Wege nochmal kennen.
Stimmt, ich habe mir ein paar, ich muss mal schauen, ob ich das noch finde und dann ist das vielleicht was für die Shownotes. Ich habe mir über das Internet Archive ein, zwei dieser Seiten gefunden und das ist insbesondere aus heutiger Perspektive genauso zum Schreien wie hoffentlich jede andere Webseite, die wir heute haben, in 10, 20 Jahren zum Schreien sein wird. Wir kommen so langsam zum Ende, glaube ich, und ohne allzu viel Druck auf dich aufbauen zu wollen, Kerstin, wir haben uns entschlossen, als wir diesen Podcast konzipiert haben, dass wir eine immer wiederkehrende Frage den Gästen dieses Podcasts stellen möchten, weil es eben um die Domain of One's Own geht und wir das ja jetzt, glaube ich, auch schon viel eingeführt haben, was sozusagen damit alles verbunden sein kann, ist unsere Abschlussfrage eine relativ, wie soll ich sagen, eine relativ einfache eigentlich, aber das macht sie vielleicht auch schwierig, also no pressure. Die Frage ist nämlich, ob du irgend sowas wie eine Lieblingsdomain, eine Lieblingswebsite hast. Das kann sowohl beruflich als auch privat sein, es kann auch beides sein. Irgendeine Seite, von die du entweder besonders gerne aufsuchst, die du besonders gerne hast, aber vielleicht nur einmal im Jahr aufsuchst. Ob es da irgendwas gibt, was du auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts vielleicht teilen möchtest, weil wenn denn frei verfügbar und öffentlich verfügbar, käme die Domain auch in die Shownotes.
Ja, also wenn ich denke, was ich wirklich häufig nutze, muss ich zugeben, ist das einfach Twitter, um mich da über die Blase, wenn man so will, zu informieren. Aber ich hoffe auch über eine sehr breite Follower-Auswahl, diese mal ein bisschen gemixt zu haben, was ich meine jetzt zu merken. Das ist einfach ein sehr guter Zugang neben sozusagen klassischen Medien, wissenschaftlichen Medien, um so ein Gespür dafür zu kriegen, ja, was passiert gerade, was wird diskutiert. Aber wenn ich sage, was ich häufig mache, muss ich auch sagen, im Moment ist meine Lieblingsdomain eine, die mich fordert. Und zwar eine zweite eigene. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr auch open www.partizipative Mediendidaktik zu gestalten, um eben den Ansatz mit allen offenen Materialien an einer Stelle zu dokumentieren. Und das ist so ein bisschen eine kleine eigene Fortbildung für mich. Ich fange wieder an, Websites zu gestalten, Medien zu produzieren, also auch nochmal wirklich im Sinne von, was könnten die Lernenden oder Kollegen interessieren, versuche das mit Beispielen anzureichern. Das ist so der Plan und das wird 2020 einfach so mein Begleitprojekt. Und insofern wird diese Domain für mich eine große Rolle spielen, die nächsten Wochen und Monate.
Das ist also sehr deine gut. echte Domain of your own.
Im Grunde ja. Ich habe natürlich noch eine eigene Landingpage, meyerberger.de, die bei der Gelegenheit auch aktualisiert wird.
Das heißt, dadurch, dass wir diesen Podcast ja auch nicht sofort veröffentlichen nach Aufzeichnung, ich glaube, so viel dürfen wir verraten, hast du ab jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis ganze Scharen von Zuhörerinnen und Zuhörern sowohl partizipative mediendidaktik.de als auch meyerberger.de aufsuchen werden.
Ja, ich nutze das, um, wie heißt das so schön, zumindest die erste Iteration und den ersten Prototypen im Netz zu haben, so dass es niemand komisch findet oder farblich merkwürdig. Aber tatsächlich wird es bis Ende des Jahres wohl das Projekt sein, bis alles ganz genau so ist, wie ich es mir vorstelle.
Wir plädieren Super. Für Neongelb.
Ich schreibe dann auch ironisch dazu.
Genau, Zwinker-Smiley. Mhm. Sehr gut. Ich fange einfach mal an, aber Katharina, grätsch mir sehr gern rein. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja, wie wir gerade gehört haben, nicht gerade unterbeschäftigt, was so die Tätigkeiten im Laufe deines Tages angeht. Und gerade zu diesen Zeiten, wie das ja häufig gesagt wird, ist es ja auch nicht so, dass MediendidaktikerInnen, MedienpädagogInnen irgendwie unterbeschäftigt seien, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man sagen. Katharina, möchtest du noch? Das ist der Teil, den wir wirklich nicht abgestimmt haben. Nee. Ich glaube, das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer auch feststellen.
Also, ich hatte mir eigentlich noch die Frage aufgeschrieben, ob Domain of One's Own als ein Konzept gesehen werden kann, was partizipative Mediendidaktik umsetzt. Aber das hast du eigentlich, glaube ich, schon ausführlich beantwortet. Und ich habe auch, glaube ich, schon, also Full Disclosure, ich studiere bei Kerstin Meyerberger im Master Higher Education und muss auch noch den ein oder anderen Text abliefern und werde auch dieses Projekt ganz metamäßig beforschen im Rahmen des Studiums. Genau, und ich glaube, ich habe jetzt auch schon schön viel Futter bekommen und Ansätze für meine Forschungsfrage. Also insofern bin ich glücklich.
Sehr gut. Das heißt, während einerseits die Forschung zur Domain of One's Own partizipativer Mediendidaktik stattfindet, wird andererseits an Domains gearbeitet.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht, gemeinsam ja, laut zu denken. Und auch ich habe gerade einige Impulse mitgenommen, mal weiter zu denken. Und bin natürlich neugierig, was sich dann auch in irgendwelchen Ausarbeitungen vielleicht sogar niederschlägt und weitergedacht und was aus diesem ganzen Projektvorhaben Schönes wird am Schluss.
Vielen Dank dir. Ich spreche mal schnell das Schlusswort, Kerstin. Katharina, auch dir. Und bis bald im Podcast, der da heißt, na, jetzt muss ich nachgucken, wie heißt er denn? Domain It Yourself. Du wolltest es auch nochmal sagen.
Ich wollte es dir gerade verraten.
Ja, ruf es nochmal rein, dann schneiden wir das gleich übereinander.
Nee.
Mach's gut, bis dahin.
Bis Tschüss. Dann, danke.
Danke.